Favorit Buch.
Das bekannteste Bild eines menschlichen Körpers stammt von Leonardo da Vinci. Mit ausgestreckten Gliedmaßen in einem Quadrat, das umgeben ist von einem Kreis, steht ein Mann. Die berühmteste altsteinzeitliche Darstellung eines menschlichen Körpers ist die Venus von Willendorf. Sie ist beinahe 30.000 Jahre alt und stellt eine Frau dar. In ihrem Projekt Die Frau als Mensch zeigt die in Berlin lebende Comiczeichnerin und Illustratorin Uli Lust anhand neuester Befunde der Archäologie, Ethnologie und Kulturgeschichte, wie prägend Frauen für die Menschheitsgeschichte waren. Der Auftaktband wurde als erster Comic überhaupt mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. In der kommenden Woche erscheint die Fortsetzung mit dem Titel Schamaninnen. Darin geht es um Verlorene, um Zerstörte und um immer noch wirksame Vorstellungen von einer beseelten Natur und dem Platz des Menschen darin. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Uli Lust über das Nachzeichnen von Höhlenmalereien, sprechende Tiere und darüber, was wir von Schamaninnen lernen können.
Willkommen bei den Literaturagenten, Uli Lust.
Guten Tag, hallo.
Ja, Uli Lust, den Da Vinci-Menschen, den haben wohl alle, die uns jetzt zuhören, vor Augen. Bei der Venus von Willendorf vielleicht nicht. Aber nicht nur die haben sie in ihrem Buch dargestellt, sondern eben auch ganz viele andere Artefakte der Eiszeit. Aber auch zum Zwecke des Vergleichs, also der späteren Kunstgeschichte. Wie war das denn für Sie, das alles im wahrsten Sinne des Wortes ja nachzuzeichnen? Also all diese Artefakte, die nun als Bilder in Ihrem Buch sind, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Ja, ich habe sie tatsächlich mit der Hand nachgezeichnet, um diese Formen nachempfinden zu können. Also als Zeichnerin bin ich sozusagen, ist das eine noch sensibilisierte Spurensuche, das auch noch visualisieren zu wollen und das Nachempfinden, was die prähistorischen KünstlerInnen da geschaffen haben.
Ich stelle mir das so berauschend vor. Sie schaffen ja sozusagen die ganze Menschheitskunstgeschichte in ihren Anfängen nochmal nach.
Es ist Gott sei Dank ein überschaubarer Kunstschatz, der noch Platz hatte in einem Buch. Also in den späteren Epochen wird es sehr viel schwieriger sein. Da muss ich mich dann wirklich auf einzelne Beispiele konzentrieren. Während in der Eiszeitkunst ist das Kunstschaffen ist im Grunde genommen überschaubar für diesen sehr, sehr langen Zeitraum von rund 30.000 Jahren. Also wir kennen die Höhlenmalereien, die sehr groß sind. Aber der Horizont der Höhlenmalereien ist ein anderer als der Horizont der Frauenstatuetten. Mhm. Jedenfalls sehr viele von diesen Frauenfiguren und es gibt sehr wenige Männerfiguren und das hat mein Interesse geweckt. Deswegen habe ich mich auf die Spurensuche gemacht mit dem Comic selbst. Das heißt, ich habe gelesen und die Recherche als Comic gezeichnet, sozusagen.
Ihr Buch erzählt ja mehrere Geschichten. Eine spielt in der Eiszeit. Wir begleiten eine Gruppe von JägerInnen aus Böhmen-Mähren auf ihrem Weg in ihr Winterlager in der österreichischen Wachau. Wir kennen diese Gruppe schon aus dem ersten Band. In diesem neuen erleben wir jetzt, wie sie jagen, wie sie anderen Gruppen begegnen, wie sie mit Krankheiten, mit Schicksalsschlägen umgeht. An einer Stelle gibt es eine Figur, die sieht sehr aus wie Barney Geröllheimer aus dieser 60er-Jahre-Comic-Serie Familie Feuerstein, mit der ich aufgewachsen bin und die mein Bild von Vorzeitmenschen geprägt hat. Warum haben Sie, Uli Lust, Ihre eigene Eiszeitfamilie erfunden?
Barney Geröllheimer ist ja nun wirklich Fiktion, der das Klischee von Eiszeit vermittelt. Ich habe ihn einmal zitiert, als es darum ging, dass die Nahrung der Eiszeitmenschen nicht dasselbe ist, was wir heute unter Paleo-Diät kennen, also Nüsse und viel Fleisch, weil es gab viele von diesen Nahrungsmitteln damals gar nicht. Ja, Barney ist einfach eine Witzfigur und ich fand es spannend mit den Mitteln des Comic, also mit der Zeichnung, diese Welt auferstehen zu lassen, in diesem Kontext diese Figuren geschaffen wurden. Also ich wollte zeigen, wer waren die Menschen, die diese Figuren gemacht haben, um dann eine Annäherung zu finden, was die Figuren bedeutet haben könnten. Und auch wie diese Gesellschaften zusammengelebt haben. Das ist das Problem, weil das die erste Kunst der Menschheit ist, musste ich in Teil 1 auch ganz viel über diese Menschen, wer die eigentlich sind, reden. Da geht es dann ein bisschen mehr um Biologie. Und im zweiten Teil habe ich versucht, eine über das Weltbild dieser Menschen nachzudenken, weil man denkt, dass die Figuren in einem rituellen Zusammenhang entstanden. Also das ist kein Spielzeug, wahrscheinlich auch kein pornografisches Spielzeug, wie ganz am Anfang oft angenommen wurde. Also vermutlich sind es Teile von Ritualen, ein Ritualgegenstand.
Mhm. Ganz am Anfang von Die Frau als Mensch 2 gibt es eine kurze Bildfolge. Da sieht man Vögel im Flug und die streiten sich darüber, wer eigentlich vorne fliegen soll und wer die Formation nicht einhält. Das ist erstmal sehr lustig, öffnet dann aber eine ganz unerwartete Verbindung, denn nach und nach tauchen wir hier in die Gedankenwelt und in die Vorstellungen der Jäger ein, in der Tiere Verkörperungen von großen Mächten und deren Boten sind. Und genau deshalb können sie eben auch sprechen. Ist die Tatsache, Uli Lust, dass in unseren Comics die Tiere ja bis heute sprechen können, zurückzuführen auf uraltes Denken, das bis in die Eiszeit zurückreicht?
Es scheint uns leicht zu fallen, uns vorzustellen, dass die Tiere mit uns sprechen können. Worauf ich mich beziehe, sind alte Mythen, die es in verschiedenen Völkern gibt, dass die Menschen und Tiere sich am Anfang der Geschichte unterhalten konnten. Also dass die Trennung zwischen Tieren und Menschen anfangs noch nicht so scharf war und dass die miteinander sprachen. Und ich halte das für eine poetische Übersetzung der Tatsache, dass die Menschen den Tieren früher ein Bewusstsein zugestanden haben. Also im animistischen Denken, im schamanistischen haben alle Tiere und auch alle Gegenstände, alle Erscheinungen, eine Seele und ein Bewusstsein. Das heißt, man kann sie ansprechen und das gibt die Idee des Kommunizierens mit dem Tier wieder. In der vereinfachten Variante, die zu uns überkommen ist, wenn es dann heißt, ja, die können mit den Tieren sprechen, dann klingt das sehr naiv, als würden sie wirklich sprechen, sondern es geht eher um die Idee, dass man es könnte. Mhm. Und vermutlich war das auch damals schon so, dass es nur wenige Begabte wirklich konnten. Also ich zitiere damit jetzt amerikanische Indigene, Gwich'aq'win, die sagten, dass ganz am Anfang der Zeiten konnten Menschen und Tiere miteinander sprechen und später konnten nur noch einzelne Menschen mit den Tieren sprechen. Und das wären dann diese besonders begabten Individuen, die man später als SchamanInnen bezeichnen würde.
Kommen wir noch zu einem Detail, Uli Lust, das wir besonders bemerkenswert fanden. An einer Stelle geht es nämlich darum, dass unsere eiszeitlichen Vorfahren kein Konzept von Vaterschaft hatten, weil sie nicht den Zusammenhang zwischen Zeugung und Schwangerschaft kannten, obwohl die ja, wie Sie betonen, die Natur sehr genau beobachtet haben. Wie kann das sein? Welche Belege gibt es für dieses Unwissen und vor allem, was bedeutet das, wenn es das Konzept von Vaterschaft gar nicht gibt?
Es ist zu vermuten, dass sie schon wussten, dass Männer auch beitragen zum Kindererzeugen, aber es scheint unter den Gemeinschaften, also unter späteren, die man befragen konnte, war immer der Moment der Menschwerdung fand statt, wenn die Seele den Körper der Mutter betreten hat und das konnte auch ohne Vater passieren. Das heißt, die Idee ist nicht, dass es keinen Vater, dass der Vater nicht bekannt war, sondern dass die Vaterschaft nicht so wichtig genommen wurde, dass das Kind durch viele verschiedene Ursachen gezeugt werden konnte. Es braucht nicht zwangsläufig einen Vater, es braucht hundertprozentig eine Mutter.
Unser Favorit in dieser Woche ist der zweite Band des auf zwei Bände angelegten Projekts Die Frau als Mensch von Uli Lust. Das Buch erscheint in der kommenden Woche und ist betitelt mit Schamaninnen. Uli Lust, diese Schamaninnen tauchen in ihrer vollen Bedeutung im Buch relativ spät auf. Warum ist das so und was macht die Schamaninnen so wichtig, dass sie sie zur Titelfigur gemacht haben?
Ja, man beachte schon mal die Spezialität, dass es Schamaninnen heißt, also ja, nicht die Schamanin, sondern es sind mehrere. Ich halte das für eine Gruppenaktivität. Ich habe zwar angenommen, dass es immer besonders begabte Individuen gab, aber es deutet einiges darauf hin, dass man der Frau insgesamt eine besondere Kraft oder Macht zugesprochen hat oder dem weiblichen Körper. Das heißt, das gilt dann für alle lebenden Frauen und nicht nur für besondere, spezielle Individuen. Mhm. Anfangs hatte ich vor, der Titel sollte sein, die Frau als Mensch in der Eiszeit. Und dann hat sich im Laufe des zweiten Teils die Schamanin immer stärker herauskristallisiert als mögliches Rollenmodell für diese Frauenstatuetten selbst. Also ich denke, dass das vielleicht Porträts von Schamaninnen sind, Avatar-Vertreterinnen. Das hatte sogar schon der Finder, der Hugo Obermeier von der Venus von Willendorf schon Anfang des 20. Jahrhunderts mal vermutet, dass es Stellvertreterinnen von Schamaninnen sein könnten. Und tatsächlich ist das die wahrscheinlichste, also es ist eine sehr wahrscheinliche Variante und ich führe das aus im Buch. Ja. Und dadurch habe ich am Schluss, dann habe ich mich hinreißen lassen, den Titel Schamaninnen zu verwenden, weil ich ihn so eingängig fand. Ich bereue es fast ein bisschen, weil es zu sehr auf diese Figur der Schamanin plötzlich hinzielt und mir ging es mehr um das Gemeinschaftsleben unserer Vorfahren.
Ja. Ach ja, irgendeinen Namen braucht das Kind ja doch, wie mein Opa gesagt hätte. Aber lassen wir uns noch mal kurz bei dem Finder und bei dieser Venus von Willendorf bleiben. Ihr Buch erzählt ja im Grunde genommen die Umstände, aus der diese Figur entstanden sein könnte, die 1908 in der Wachau gefunden wurde, eben in dem Gebiet, in dem ihre Eiszeitfamilie lebt. Es gibt im Buch mehrere Sprünge aus der Eiszeit in die Gegenwart an ihren Zeichentisch, nämlich Uli Lust. Mal kommentieren sie, mal sprechen sie über die Gedanken beim Zeichnen und an dieser Stelle entwickeln sie eine eigene Theorie, warum die in ganz Europa gefundenen Frauenfigurinen in einer bestimmten Haltung dargestellt werden. Sie sagen, wir sehen sie da als Tote. Wie kamen sie zu diesem Schluss und warten sie jetzt als Comiczeichnerin darauf, wie die Gemeinschaft der Forschenden auf ihre Theorie reagiert?
Sie sprechen jetzt ja auf den fiktiven Teil, wo ich mich dann für eine der Thesen entscheiden musste. Also ich habe diese Figuren entworfen und die mussten die Figur natürlich benutzen. Das heißt, ich musste mich dafür entscheiden, für eine der vielen Nutzen. Ja. Und die Künstlerin Elisabeth von Samsonow aus Österreich, die sich auch sehr mit diesen Figuren auseinandersetzt, hatte mir erzählt, dass sie findet, das wäre so eine Totenhaltung. Ja. Also sie meint, diese Figuren könnten Tote sein und es gibt im Schamanismus die Idee des Sterbens und Wiedergeborenwerdens, also als als Übergang sozusagen, als Mittel des Übergangs in diese anderen Geisterwelten muss man erstmal sterben und es könnte sein, dass die Figuren damit was zu tun haben.
Wir haben vorhin ja schon von der beseelten Natur gesprochen und eben auch gerade wieder an mehreren Stellen in Ihrem Buch bedanken sich die Jäger, die ein Tier erlegt haben, bei diesem Tier. Und daraus spricht natürlich auch ein großer Respekt vor den Mächten der Natur und eine gewisse Demut. Inwieweit wollten Sie die Lebensweise von uns heute kontrastieren und womöglich kommentieren durch eben die Darstellung der Lebensweise der Menschen in der Eiszeit?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich nicht auf Spekulation angewiesen bin, also bei der Interpretation, wofür die Figuren dienten. Das ist immer noch Spekulation, aber die Tatsache, dass es der Natur besser tut, wenn wir sie respektvoll behandeln und wenn wir das Prinzip Ausgleich und Balance als Maßstab verwenden und nicht Maximum an Ausbeute, dann ist das für unser eigenes Überleben auf dem Planeten sehr viel günstiger. Deswegen habe ich den Animismus auch beschrieben, weil ich denke, das kann ein gutes Werkzeug sein, mit dem wir eine gesündere Haltung für das Zusammenleben mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten finden können.
Uli Lust, Ihr Buch endet sehr bewegend. Da verbindet sich eine Trauererfahrung der eiszeitlichen Menschen mit einer persönlichen Trauererfahrung von Ihnen. Während der Arbeit an diesem Buch ist Ihre Mutter verstorben. Und dann kommt eben an dieser Stelle die ferne Vergangenheit der Gegenwart ganz nah in einer Grunderfahrung des Menschseins. Warum wollten Sie Ihr Buch mit diesem Moment abschließen?
Ach, das war auch eine spontane Entscheidung letzten Jahres, als meine Mutter ihren ersten Todestagsgeburtstag hatte und mir auffiel, dass mein Vater eine Kerze anzündete, um mit ihr zu reden. Also täglich zündete er eine Kerze an, um mit ihr zu kommunizieren. Und das ist exakt das, was auch Menschen in schamanischen Kulturen tun, wenn sie mit Geistern oder Toten reden wollen. Sie tun das mit Hilfe des Feuers. Das war ein Punkt. Außerdem ist meine Mutter eine sehr gläubige Frau gewesen, im Gegensatz zu mir. Und diese spirituelle, also ich hatte das Gefühl, dass das ein guter Abschluss wäre, weil auch Band 1 mit meiner Mutter begann und dann sieht man sie in der Kirche stehen, wie sie auf dem Altar putzt, weil Frauen durften den Altar nur zum Putzen betreten und nicht um dort Predigten zu halten oder so. Und dann fand ich es ganz schön, dass ich da jetzt auf diesen Altar trat, um eine Rede für die Empathie zu halten oder auch für meine Mutter. Wie auch immer, es ist eine kleine Abschiedssequenz. Vor allen Dingen geht es um die Funktion des Feuers, die uns immer noch bekannt ist, in Form des ewigen Lichtes zum Beispiel.
Eine kleine Abschiedssequenz in einem großen Buch. Die Frau als Mensch, Band 2, erscheint in der kommenden Woche bei Reprodukt. 304 Seiten, kosten 29 Euro. Uli Lust wird dieses Buch mehrfach in Berlin vorstellen. Am 5. März im Kulturflughafen Tempelhof, am 15. März im Dock 11, am 20. April im Rahmen der feministischen Buchwoche in der Lettretage. Dazwischen gibt es Lesungen in ganz Deutschland. Viel Spaß auf der Lesereise und vielen Dank für das Gespräch, Uli Lust.
Ich danke Ihnen.
Schönen Dank.
Tschüss.
Tschüss.